I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung in der Man Cave, heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans, denn es gibt eine neue App in Deutschland, quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch, und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star Wars Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin. Denn Egmont, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben, und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat, und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone. Ladet euch die App runter und macht es einfach. Es ist wirklich, spielen einfach. Ich habe es selber auf dem Handy und ich finde es wirklich super, weil ich so selten Comics in die Hand nehme, aber das finde ich einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin interessiert, dann schaut auf jeden Fall bald rein, denn es gibt jetzt gerade noch ein Angebot, das gilt bis Ende September bei denen auf der Seite. Da kriegt ihr quasi 3 Monate zum Preis vom einen, nämlich für 9,99 €. Danach kostet es regulär 9,99 €. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo, das kostet 99,99 €. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de/mancave. Ich finde es mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Habe richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi.
Herzlich willkommen auf dem Rummelplatz von Die Man Cave. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Und wir freuen uns ein bisschen auf neue Themen wie Unpacking, den Disney Plus Tag oder auch Tiger King 2. Und ab geht die Fahrt.
So, und damit hallo und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Die Man Cave mit mir, Max Nikolas Maria von Nachtsheim, der Prinz von Hessen. Das ist eine ganz bescheidene Begrüßung von mir an euch. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr hier seid in der Man Cave. Setzt euch, nehmt euch ein kleines Kissen, knollt euch das unter euren Hintern, denn jetzt wird ein bisschen geplauscht. Jetzt plausche ich ein bisschen und ihr könnt lauschen. Plauschen und lauschen. Ich werde heute einen bunten Blumenstrauß mitbringen an Popkultur. Den werde ich euch direkt vor die Nase halten. Ich hoffe, keiner ist allergisch dagegen. Das ist schön. Vor allem habe ich heute sehr viele schlechte Metaphern, wie ich gerade merke. Aber bevor wir darüber alles reden, noch so ein paar Kleinigkeiten aus meiner Welt, weil ich mache ja sehr, sehr viele Sachen. Und da kann man immer mal auch so ein, zwei Sachen erwähnen. Und eine ganz wichtige Sache, die wir hier ganz kurz mal besprechen müssen, ist gerade meine Pause von Twitch. Ich habe die nicht angekündigt, aber tatsächlich hat sich das die Wochen so ergeben aufgrund des Stresses, ne, Laden und andere Podcasts und das hier und so. Ich will nur sagen, dass das nicht tot ist, also um Gottes Willen, und dass ich das auch nicht aufgegeben habe, sondern dass es aktuell mir sehr, sehr krass an Zeit fehlt, was mich sehr nervt, weil mich Twitchen auch runterfährt. Also Twitch hat mich oft sehr, 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 sehr runtergefahren. Aber es mangelt mir auch gerade so ein bisschen an Ideen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was zocke, dann ist es ja alle immer so, naja, teilweise sind aber auch Streams
mit Vergnügungsparks nicht mehr so richtig spannend. Die Blindbox-Streams funktionieren natürlich immer, aber die will ich auch nicht überreizen. Also man muss mal so ein bisschen gucken, wie man sich so ein neues Twitch-Konzept zusammenschustert. Wenn ihr da Ideen habt, die, sage ich mal, mehr sind als spiel doch mal Dark Souls, dann bin ich auch sehr, sehr empfänglich dafür. Aber ich glaube, es ist mit Videospielen gar nicht so sehr getan. Oder es ist auch gar nicht so sehr getan mit, weiß ich nicht, mit allen möglichen Sachen. Mir fehlt so ein bisschen so dieses, ich bin immer ein Freund von einer guten Idee und momentan kann ich meinen Kopf da nicht so reinstecken, wie ich das gerne wollen würde. Und dann, ja, bleiben so die Ideen auf der Strecke und dann am Ende sitzt man dann da und ist so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das nervt ein bisschen, Deswegen, gib mir noch ein paar Tage, aber gib mir auch gerne Input, wie wir streamen im Dezember und vor allem dann auch 2022 wieder mal ordentlich machen können auf der Man Cave drüben. Da habe ich nämlich Bock drauf. Da freue ich mich nämlich drauf, weil mich das wirklich immer sehr, sehr, sehr runterfährt und sehr entspannt. Deswegen, ich freue mich, von euch zu hören, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt. Dann immer her damit. Ja? Die Man Cave muss weitergehen, auch auf Twitch. Genauso muss der Instagram-Kanal irgendwann mal weitergehen, aber auch da, es ist halt, wenn man morgens aufsteht und in die Firma fährt und dann 8-9 Stunden da rumsteht und Pakete auspackt und sich um Kundinnen kümmert und dies und das, naja, dann mangelt es halt einfach an Zeit, dass man abends noch Lust hat und sagt, jetzt fotografiere ich nochmal ein paar PlayStation-Spiele. Das ist leider nervig und das gefällt mir auch nicht und die Entwicklung soll so auch nicht sein, weil ich kein Freund bin von Leuten, die ihre Projekte einfach so, ne, es gibt ja Leute, die lassen dann so ihre Projekte einfach so fallen und das mag ich gar nicht. Das finde ich immer irgendwie total schade. Aber tatsächlich ist es ein Mangel von Zeit und das ist, glaube ich, dann das große Problem und auch das große Learning für 22, dass man vielleicht dann mal 2-3 Projekte weniger macht, um die man sich kümmern muss, aber dafür halt irgendwie dann auf die anderen Sachen mehr den Kopf legen kann. Und Man Cave ist tatsächlich eins von den Projekten, wo ich immer noch sage, so, da geht noch so viel mehr und das macht so viel Spaß. Und, was heißt, da geht so viel mehr? Wahrscheinlich geht gar nicht so viel mehr, aber man kann halt am Ende des Tages einfach da seinem Hobby noch schöner nachfröhnen und das alles irgendwie auch festhalten für sich und die Internetwelt. Und deswegen, die Man Cave muss weitergehen und deswegen immer her mit Ideen und Anregungen und Unterstützung oder was auch immer. Wenn ihr sagt, ich kann dir da auch helfen oder sowas, her damit. Ja, also ich freue mich auf Input. Das soll es dazu gewesen sein. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was mit den Streams ist. Es geht bald wieder los, aber gebt mir Zeit und gebt mir vor allem auch gerne 1-2 Ideen mit. Weil manchmal sitzt man davon und ist so, okay, wenn ich Games spiele, guckt keiner zu. Wenn ich das mache, ist auch schwierig. Ich weiß nicht, dann wird man so inspirationslos irgendwie, ne? Und das Letzte, was ich mag, ist in Projekten, die ich mache, irgendwie, dass sie uninspiriert wirken. Apropos uninspiriert, es ist ja auch wieder Black Friday, Leute. Ja, es ist ja die Woche wieder soweit. Am Freitag ist Black Friday und für viele ist Black Friday schon der Black November und die Black Week und keine Ahnung. Und auch beim Hause Nerdy Turdy gibt es den Nerdy Friday und der Nerdy Friday geht wie viele Nerdy Fridays und Black Fridays dieses Jahr und auch die letzten Jahre nicht nur von Freitag bis Freitag, also ein Tag, sondern es geht dann mehrere Tage und auch bei NTG ist quasi, wenn ihr diese Folge hört, der Black Friday ausgebrochen. Bis einschließlich Sonntag kann man mit 15% Rabatt einkaufen auf alles im Shop, auf die ganzen Toys, auf die ganzen Klamotten. Digitale Inhalte sind ausgeschlossen, also ihr könnt euch natürlich keinen Gutschein kaufen für 15% Rabatt. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Da würden wir uns ja einfach ruinieren. Gebt mir einen 1-Million-Euro Gutschein. Und dann 15% runter. Obwohl, würde ich auch machen. Würde ich sagen, komm, nimm dir mit. Das ist alles auf jeden Fall das. Guckt mal vorbei. Ansonsten, bevor wir gleich so ein bisschen zur Popkultur kommen, noch was anderes. Und zwar, gestern war das erste große Triple-Feature in der NTG Film Night. Ich bin zwar gerade kein Fan davon, in dieser furchtbaren neuen vierten Welle, die Pandemie mit sich gebracht hat, und ich sehr, sehr ernst nehme, die mir sehr, sehr viele schlechte Gefühle gibt, weil einfach, ich habe das Gefühl, das Volk spaltet sich noch mehr und es ist noch mehr Tumult und noch mehr Stress und noch mehr Angefacke als eh schon die ganze Zeit überall. Und es geht mir sehr auf die Seele, ja, schlägt mir momentan alles sehr auf die Seele, was da passiert, weil man ist ja auch nicht immer glücklich, man hat ja auch so seinen Struggle und dann kommt noch das dazu und das sorgt irgendwie für noch mehr Unwohlsein. Aber gestern war trotzdem nochmal eine Veranstaltung, die jetzt schon längere Zeit geplant war, und zwar war das Ghostbusters Triple Feature im Kino nebenan. Ihr wisst, unser Laden ist ja in Rottgau-Jügesheim in der Hochstädter Straße, und in der Hochstädter Straße gibt's auch das Krone-Kino, das ist das Kino von Max, der heißt auch Max, und die coolen Maxes haben coole Läden in der Hochstädter Straße, ist einfach so Gesetz. Und Maxi hat ein Kino und ich bin irgendwann zu ihm gegangen und gesagt, wollen wir nicht hier, wenn ich da vorne einen coolen Nerdladen habe und du hast ein cooles Kino, wollen wir nicht irgendwie coole Nerd-Filmabende machen? Macht ja Sinn. Maxi hat gesagt, ja, wir haben ja damals auch dann sozusagen die Opening-Fire, das Opening-Event dort im Kino gemacht, am Eröffnungstag, am 28. August. Und ja, jetzt hatten wir gestern das erste Mal ein Kino-Event und wir haben natürlich Ghostbusters Afterlife bzw. Ghostbusters Legacy genutzt, um das Ganze zu zelebrieren und haben dann gleich ein Triple gemacht mit Ghostbusters 1, 2 und Afterlife-Legacy in Deutschland. Und hatten einen, ich kann es nicht anders sagen, wirklich bezaubernden Abend. Es war ein großer Hochgenuss, diese Filme zu schauen. Und ich hatte wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz große Menge Spaß mit dem Ding. Ich liebe die Ghostbusters-Filme. Ich habe ja in der letzten Ausgabe ganz ausführlich darüber gesprochen, warum ich Afterlife sehr mag. Und gestern nach dem zweiten Mal schauen, kann ich das alles nur nochmal unterstreichen. Es gibt ja so Filme, bei Space Jam war das zum Beispiel auch so, da bin ich irgendwie beim ersten Mal so euphorisch aus dem Kino gekommen und fand den irgendwie gut. Und als ich dann das zweite Mal drin war, ist mir sehr, sehr viel mehr aufgefallen, was mir daran nicht so gefallen hat. Aber ich muss sagen, Ghostbusters hat diese Defizite nicht. Ghostbusters ist ein Werk, das immer noch vor Liebe strahlt und natürlich auch vor Retro-Charme, aber eine der wenigen Fallbeispiele, wo Retro komplett wunderbar funktioniert und wo man einfach die Dinge richtig gemacht hat und sie nicht falsch gemacht hat. Und deswegen ist es für mich eine große, große Freude, den ein zweites Mal gesehen zu haben, den auch ein drittes und ein viertes Mal zu sehen. Ich mag den Film sehr. Natürlich sind die ersten beiden oder vor allem der erste sind unangetastete Klassiker. So, der erste zählt zu einem der kultigsten Filme aller Zeiten. Und ob Ghostbusters Afterlife da nur im Ansatz dran kratzen kann, das wird man wahrscheinlich erst in 5 oder in 10 oder in 15 Jahren bewerten können. Aber zumindest ist der Film immer noch die richtige Fahrtrichtung mit dem richtigen Tonus. Und ja, gibt 2, 3 Szenen, die mir nicht so gut gefallen, aber dazu könnt ihr die Folge Nukular hören. Ich möchte aber wirklich nochmal sagen, dass dieses NTG Film Night Event wirklich wunderschön war. Natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, 70 Plätze belegt in einem 150er Kino. Und es war 3G+, also die Leute, die nicht geimpft waren, die mussten mit einem PCR-Test kommen. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es wurde auch nicht diskutiert. Ja, es wurde auch gelobt vom Veranstalter, gesagt, mit mir wollte keiner diskutieren. Hier haben alle brav ihr Ding mitgebracht. Und ja, haben sich viele Leute gefreut, sich zu sehen. Ein paar andere Leute kannten sich noch nicht, aber irgendwie war die Stimmung gut. Wir hatten noch Ghostbusters aus Düsseldorf da und die haben dann noch ihre Proton-Päckchen gezeigt. Und es war richtig, richtig nice. Also sie waren richtig, 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 richtig geil. Und es war ein schönes Ding. Es hat super viel Spaß gemacht. Hasbro hat uns noch ganz viele Sachen geschenkt, die wir dann noch verteilt und verlost haben. Ich habe ein bisschen moderiert. Habe gemerkt, ich bin ganz schön eingestaubt. Die erste Moderation war ganz schön hakelig. Danach wurde es ein bisschen besser. Aber ey, wenn man halt irgendwie auch fast gar nicht mehr so zu echten Menschen gesprochen hat. Ich meine, auf Twitch oder hier im Podcast, so, da ist immer noch, alleine und ist in seinem gewohnten Umfeld. Man weiß zwar, das hier hört irgendwann jemand oder das auf Twitch, das sieht gerade auch jemand live. Alleine vor seinem Rechner, aber das hier ist halt immer noch so dieses, das war dann so dieses, da sitzen Menschen und die reagieren direkt und du kannst denen in die Augen gucken und naja, mal sehen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und es hat mir Freude gemacht, der ganze Kram. Ja, das war das auf jeden Fall und ich freue mich, das wiederzumachen. Ja, es gibt natürlich noch wahnsinnig viele andere Filme, die wir gucken können, wir machen mal einen Classic Star Wars Day, wo wir Episode 1 bis 3 oder Episode 4 bis 6 gucken oder keine Ahnung, 7 bis 9 oder irgendwas anderes. Herr der Ringe, Back to the Future oder mal so ein Mischtag, Gremlins, keine Ahnung, es geht alles, ja. Wir können alles da drin gucken. Auch da, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr einen Vorschlag habt, wenn ihr sagt, so, ey, bald kommt doch der in der Film ins Kino, lass doch den und den gucken zusammen, gerne. Ich habe da Bock drauf, ich bin da absolut offen und ich will das nicht jeden Monat machen, weil ich will, dass es was Besonderes ist. Die Leute sollen da regelmäßig kommen und Spaß dran haben, aber auch immer mit so einer gewissen Vorfreude. Wenn man das 4-mal, 5-mal im Jahr macht, reicht es meiner Meinung nach auf, und wenn der Anlass dann auch noch stimmt. Aber so wie das gestern war, können wir das sehr, sehr, sehr gerne wiederholen, weil es war einfach für mich ein Hochgenuss. Die Filme waren so schön nochmal ein großes. Ich habe Ghostbusters 1 noch nie auf einer großen Leinwand gesehen. Wir hatten sogar gestern jemanden da, der hat den Film damals original im Kino gesehen. Er hat gesagt, er ist 67er Jahrgang und hat ihn damals mit 17 also im Kino gesehen. Finde ich irre. Ich habe Ghostbusters 2 damals auch im Kino gesehen, aber da war ich 6 und hatte Angst und es hat keinen Sinn gemacht. Naja, Also vielen lieben Dank an alle, die gestern da waren. Es war mir eine Ehre, für euch diese Filme spielen zu dürfen. Und ja, ich hab's geliebt. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten NTG Film Night. So, und dann kommen wir auch mal direkt zum ersten Titel, über den wir heute sprechen. Und der erste Titel ist heute das einzige Videospiel dieser Ausgabe, über das wir quatschen werden. Und zwar reden wir über Unpacking. Ich bin ja momentan nicht so sehr für Videospiele zu begeistern. Manchmal hat man ja so Phasen, ich meine, wenn man popkulturell interessiert ist, dann hat man manchmal Phasen, da guckt man dann mehr nach irgendwelchen Serien, manchmal guckt man mehr Filme und manchmal spielt man mehr Games. Oder man macht irgendwas ganz anderes, man begeistert sich für irgendeine Toyline oder sowas, ne, und ist dann total darauf fixiert. Bei mir ist es momentan so, dass Videospiele gerade so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und ich gerade mich am liebsten eigentlich fast mit so Serien beschäftige. Das macht mir gerade persönlich Spaß und das Fähnchen wird sich irgendwann auch wieder drehen und dann zeigt es wieder mehr Richtung Videospiele und ja, gerade sind auch nicht so die Spiele raus, wo ich sage so, boah, ey, die muss ich Tag und Nacht zocken. Ich kann gute Spiele appreciaten, sowas wie Guardians of the Galaxy oder Call of Duty oder auch Sachen, die ich noch gar nicht gezockt habe, sowas wie Horizon, ne, wo ich weiß, die Qualitätsmarke ist da, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Aber ich gerade bin jetzt gar nicht so drin und muss so, okay, ich muss das jetzt zocken. Das ist einfach so ein persönliches Ding. Aber Unpacking hat es mir ganz schön angetan. Und das ist komisch, wenn ich euch jetzt sage, um was ist, wenn ihr Unpacking nicht kennt und vielleicht noch nie davon gehört habt. Weil eigentlich ist es ein Spiel, bei dem ihr nur Umzugskartons auspackt. Und dann werdet ihr natürlich sagen, das ist ja wieder total alternativ und cool. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das kann ich euch sagen. Das hat sich ausgedacht Witchbeam. Das ist ein kleines Entwicklerteam. Und die haben schon diesen Cactus-Titel gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat einen längeren Titel. Ultimate, bla bla bla, Cactus. Kein Plan. Aber Unpacking, was eigentlich nach fast nach einer langweiligen Idee klingt, kommt irgendwo hin und muss Pakete auspacken, hat so was, also ich benutze da gerne den englischen Begriff wholesome. Es ist so guttunend. Es ist so wohlfühlend. Und es ist so niedlich und trotzdem ist es sogar eine Geschichte erzählend und emotional. Und das habe ich von dem Spiel nicht erwartet. Das hat mich eiskalt erwischt, weil ich dachte, es ist einfach nur nett und man macht so, jo, man packt halt so Kisten aus. Also es ist am Ende des Tages einfach nur so ein Puzzle-Ding irgendwie. Aber das ist es nicht. Unpacking ist wirklich kein anspruchsvolles Spiel, weil man sehr, sehr viel Freiraum hat. Keine Sache muss an einen einzigen Ort. Es gibt Orte natürlich, wo die Sachen nicht hingehen können, aber Unpacking ist schon sehr, sehr frei in seiner Wahl, die wir treffen, weil es ist ja unsere Wohnung und wir müssen sie einrichten. Ich erkläre mal so ein bisschen das Grundding. Also, wie gesagt, ihr müsst Kartons auspacken und ihr müsst Dinge im Raum platzieren. Manchmal sind in Kartons Dinge, die in einen anderen Raum gehören. Das Ganze ist dargestellt in einer sehr, 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 sehr schönen Pixeloptik, also es ist jetzt nicht Super Nintendo-esque, sondern es ist schon deutlich hochaufgelöster. Aber es ist immer noch ein Pixel-Look und dadurch hat es einen eigenen Charme. Es hat so einen typischen, schönen Pixel-Sprite-Charme. Und ich mag die ganze Optik und ich mag das ganze Ding sehr, sehr, sehr gern, weil es mit der Musik in der Kombination schon mal so eine einmümmelnde Atmosphäre schafft. Also so ein bisschen so dieses, ich gehe abends mit einem Tee und einer Decke auf die Couch und mir kann jetzt nicht so viel passieren, weil jetzt wird es einfach nur so ein bisschen mümmelig. Und Unpacking ist sehr mümmelig. So, es holt dich so rein in diese Welt und du merkst, dass es hier aber nicht einfach nur darum geht, Pakete auszupacken und dass man sagt so, okay, heute packen wir das Paket aus von Person XY, er ist Student und geht jetzt ins Wohnheim, jetzt packen wir Z3 aus. Z3 ist eine Frau, die gerade sich in ihrem neuen Büro einrichtet und so weiter und so fort, sondern es erzählt eine Geschichte. Es erzählt eine Geschichte von einer Person, deren Name wir nicht kennen und es ist eine wirklich zen-artige Erfahrung, weil wir uns durch das Leben dieser Person hangeln in verschiedenen Etappen. Wir finden relativ schnell raus, dass die Person, von der wir hier reden, eine Frau ist und erfahren nur durch das Auspacken dieser Kartons, wir haben sie kein einziges Mal gesehen und auch keine andere Person, mit der sie so die Zeit verbringt. Wir sehen keinen einzigen Menschen in diesem Spiel, außer angebliche Bilder, die aber aufgrund der Pixeloptik so nicht zu erkennen sind, dass sie uns überhaupt keinen Aufschluss geben. Also die Personen bleiben für uns gesichtslos in allen Hinsichten. Kriegen wir einen ganz genauen Einblick, wie diese Person lebt, was sie macht und was ihr Werdegang ist. Und das ist dabei emotional aufreibend, wunderschön erzählt und ist am Ende sogar richtig tränenreich. Ihr startet quasi mit eurem Kinderzimmer. Dort packt ihr dann eure Sachen aus und ist auch mal so den Jahren angepasst. Dann gibt es eine Konsole, die sieht noch aus wie ein Gameboy. Und es gibt so Spielsachen, die halt eher so an so 80er, 90er Toys erinnern. Und dann geht ihr aufs College. Und dann kommt ihr in eine WG. Und dann zieht ihr zu eurem ersten Freund. Und dann merkt ihr so anhand der Räumlichkeiten und wie man das alles gestaltet hat, so, also es hat so ganz krasse, schlaue Kniffe drin. Zum Beispiel, ihr kommt irgendwann in die Wohnung von eurem ersten Freund. Da müsst ihr dann Kisten auspacken. Und ihr packt dann dort diese Kisten aus und ihr seht diese Wohnung und es ist so eine richtige Männer-Single-Wohnung mit dunklen Fliesen im Bad. So wie man das halt in den 2000ern auch mal gemacht hat. Na? Dunkle Fliesen im Bad, alles ist voll mit Postern und sowas und mit eingerahmten Bildern. Es ist eine sehr stylische Wohnung, deswegen sage ich bewusst nicht Poster, es sind schon eingerahmte Bilder. Es ist alles stylisch, es ist alles schön, aber es ist nicht so richtig zu eurem Stil passend und zum Beispiel habt ihr immer so ein Diplom dabei, na, weil ihr euren Abschluss gemacht habt und das hängt ihr normalerweise an die Wand und in dem Level könnt ihr es nicht an die Wand hängen, dann müsst ihr es unters Bett legen. Das ist der einzige Ort, wo Platz für dieses Bild ist, so, weil die Wände sind voll. Es gibt nur einen Platz auf dem Klo und da darf es aber nicht hängen. Und so sagt das Spiel euch so, okay, vielleicht ist es nicht euer Platz, weil die Schränke sind schon voll. Ihr habt es schwieriger, wie das alles einsortiert werden muss und so. Und es gibt euch immer anhand dieser Unterschiede, dieser Größenunterschiede, wie viel Platz ist da noch, wer ist da noch, was gibt sonst noch in den Schränken, gibt euch das ganz klaren Aufschluss, wie ihr gerade seid. Irgendwann lebt ihr alleine und dann habt ihr ganz viel Platz und dann wisst ihr gar nicht, wohin mit euren Sachen. Ja, weil auf einmal sind die Regale riesengroß und die Sachen passen da rein und sowas. Und dann seid ihr auf einmal so frei und so losgelöst und könnt alles machen, wie ihr wollt, weil es ist ja eure Wohnung und ihr müsst euch nicht mit irgendjemandem teilen und sowas. Und das macht Unpacking so schön und so schlau, dass zwischen diesem ganzen wholesome Pakete auspacken und netter Musik ihr wirklich auch noch eine süße Geschichte erlebt, die sehr, sehr nah am normalen Leben ist. Also das könnte jemand sein, den ihr kennt. Man hat sich da nicht übernommen. Man hat gesagt, da ist ein Raumschiff und hier musst du irgendwie dein Ferrari in die Garage stellen, sondern es sind die kleinen Dinge. Es sind Spielsachen, die immer wieder mitgehen. Also egal, in welcher Phase man ist, gewisse Sachen sind immer dabei. Und das zeigt halt irgendwie, wie viele Gedanken man sich über dieses Spiel gemacht hat und über das, was da so passiert. Und deswegen ist Unpacking wirklich eine Erfahrung. Also es ist weitaus mehr. Und das, was ich halt dachte, es ist einfach nur Pakete auspacken und es ist ganz nett, aber es ist wirklich eine große Geschichte und es sind wirklich Emotionen und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich find's wunderschön und kann es euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Wirklich, wirklich, wirklich. Also es ist ein ganz, ganz tolles Ding und deswegen checkt's mal aus. Unpacking gibt's für Switch, PC, Linux, und natürlich, und da habe ich es gespielt, für die Xbox. Das gibt es eigentlich für alles, außer für PlayStation. Aber naja, schaut rein, wunderschönes Ding. Damit verlassen wir aber schon auch die Welt der Videospiele und gehen rüber in die Welt des Streamings, denn Disney Plus ist 2 Jahre alt geworden. Am 12. November diesen Jahres war es soweit. Disney Plus hat seinen 2. Geburtstag hinter sich. Für mich ist Disney Plus momentan das Nonplusultra, wenn es um Streaming geht. Die haben sich mit Star einen riesengroßen Gefallen getan, weil sie damit ihr Portfolio wirklich sinnvoll und wichtig erweitert haben. Nämlich die Leute, die gesagt haben, da ist ja gar nichts für Erwachsene. Die können die Schnauze halten und haben einen extrem, extrem großen Fundus an Sachen, die sie jetzt noch auf ihrem Sender spielen können. Und damit ist Disney Plus ein absolut vollwertiger, riesiger, guter Streaming-Anbieter geworden, ist der sich ganz locker mit der Konkurrenz messen kann. Und vor allem die Eigenproduktionen sind halt mit die stärksten, die es gerade gibt. Ich meine, wie viele Marvel-Serien hatten wir dieses Jahr? 4. Jetzt kommt mit Hawkeye die 5. Wir hatten eine 2. Staffel Mando, wir hatten Visions. Also, und weiß ich nicht, was noch alles. Also, es erscheint ja auch gefühlt jede Woche irgendein kleiner Kram, der noch geil ist. Und ja, das sollte zelebriert werden mit dem Disney Plus Day. Und ich als Fan der ersten Stunde, zumindest nach deutscher Zeit, ich habe ja Disney Plus das erste Mal im Januar nutzen können, als ich in Holland war. Und davor gar nicht. Und ja, dann war ich quasi seit März, war ja glaube ich März oder Mai war der Startschuss 2020. Nee, muss März gewesen sein. Es kam so mit Corona irgendwie. Und ja, dann war ich auch einfach endgültig Feuer und Flamme. Aber gerade mit dem Star-Angebot hat man sich da nochmal ordentlich geil aufgestellt. Und ich gucke da wirklich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gern drauf. Deswegen, das liebe ich alles. jetzt ist er 2 Jahre alt, die gute Mickey Mouse im Streaming-Angebot. Und das musste zelebriert werden mit einem großen Disney Plus Day. Da wurde alles Mögliche ausgepackt. Es gab Trailer-Shows für neue Sachen. Es gab ein bisschen was zu Pixar. Es gab ein bisschen was zu Marvel. Und mit ein bisschen meine ich sehr, sehr viel, weil die She-Hulk-Serie wurde angeteased. Und wie heißt es nochmal? Moonlight wurde angeteased. Wie heißt das? Moonlight? Moonpie? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Moon aus dem Marvel-Universum. So viele Figuren, von denen man einfach noch nie was gehört hat. Und es gibt eine ganz, ganz große, große, große Liste an Sachen, die dort angekündigt wurden. Agatha Harkness aus WandaVision kriegt eine Solo-Show und so weiter und so fort. Also alles, was man so gemutmaßt hat und was so angeteasert wurde, wurde da nochmal bestätigt und hat klargemacht, yo, also wir sind noch lange hier nicht am Ende, ne? Hier geht's erst richtig los. Wir fangen jetzt mal richtig an. Die nächsten Jahre wird nur geballert. Star Wars, Marvel und was weiß ich noch alles. Also sehr, sehr viel Kram. Und an dem Tag selber sollten aber nicht nur irgendwelche Trailer erscheinen und Ankündigungen, sondern auch andere Sachen. Unter anderem ein Kurzfilm, der Plus-Seniversy, weiß ich nicht mehr, der hatte so einen ganz komischen Untertitel. Auf jeden Fall ein Kurzfilm von den Simpsons, bei denen die Simpsons in Moe's Taverne auf ganz viele Figuren aus dem Disney-Plus-Universum treffen. Ist eine riesengroße Werbeveranstaltung, das Ding, geht 3 oder 4 Minuten, hat aber sehr, sehr viel Herzen, war von den Kurzfilmen, neben dem Star-Wars-Film, die diese Simpsons mir sich jetzt gemacht haben, eigentlich der beste. So, ich mochte auch den ersten mit Maggie in diesem, Maggie in der Kita, der war nicht so doll, aber wo Maggie auf diesen Spielplatz immer geht und sich so ein bisschen verliebt, den fand ich auch schon süß, aber naja, mal so, ne? So, es war immer so ein bisschen durchwachsen. Aber den fand ich jetzt echt ganz gut, der hat mir Spaß gemacht. Der hat es natürlich einfach, aber der ist schon gut und der hat auch einen schönen Song und den, ey, da reden wir von 4-5 Minuten. Selbst wenn die grauenvoll sind, ihr habt nichts verloren. Schaut da rein. Was auch sehr, sehr sweet war, war Olaf. Olaf aus Die Eiskönigin kennt ihr, das ist der lustige Schneemann, der im Deutschen von Harpe Kerkeling synchronisiert wird. Und der hatte im zweiten Teil in Eiskönigin 2 eine sehr schöne Szene, die ich sehr mochte, nämlich wenn er Eiskönigin 1 zusammenfasst und allen nochmal die Geschichte erzählt. Und dieser Gag kam so gut an, dass man gesagt hat, lass doch daraus eine Animationsserie machen, eine Miniserie mit kleinen Minifolgen, wo Olaf nochmal verschiedene Disney-Klassiker zusammenfasst, unter anderem König der Löwen, Aladdin, Ariel, Rapunzel und so weiter und so fort. Und ich glaube, er hat sich so 5 oder 6 Filme ausgesucht und das ist auch dann erschienen und das dauert auch insgesamt, glaube ich, wenn man sich alle zusammen anschaut, es gibt am Ende auf dem, man kann auswählen, guckt ihr alle zusammen an, dann geht das, glaube ich, so 12 Minuten oder so, also es ist nicht viel. Und das ist so sweet, weil Olaf einfach eine sehr witzige Figur im Disney-Universum ist. Und weil er wirklich wahnsinnig viel Charme versprüht und weil die Serie wirklich was kann. Also sie macht wirklich eine Menge Spaß in der kurzen Zeit. Und da sind super viele Gags drin, die schön sind. Und Harpe Kerkeling mag ich als Olaf auch wirklich gerne. Er spricht auch in dem Fall ihn. Und es ist wirklich eine geile Geschichte. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Entschuldigung. Bin ich ein großer Fan davon gewesen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war ein absolutes Highlight für mich. Das habe ich nicht kommen gesehen. Es gab einen neuen Kurzfilm zu Luca, beziehungsweise über Alberto, der jetzt inzwischen bei dem Vater von wie heißt sie nochmal? Juliana? Bei ihr wohnt, beim Vater. Das ist der Typ mit dem einen Arm, mit der Katze, mit Machiavelli. Und Alberto und er sind Freunde und sie gehen angeln, aber Alberto ist leider oft auch ein bisschen schusselig und macht ganz viel falsch, obwohl er Sachen richtig machen will. Und es ist ein ganz typischer kleiner Pixar-Kurzfilm, der in kurzer Zeit wieder mit wahnsinnig viel Herz daherkommt. Am Ende hat man ein Tränchen im Auge und irgendwie ist der einfach wieder schön. Ich liebe ja auch Luca und dementsprechend fand ich den auch schön. Also diese ganzen Kurzfilm-Dinger so, das sind halt einfach so, das sind so No-Brainer, die snackt man sich halt einfach rein wie so ein Snickers oder sowas und da passiert nicht viel, ne? Die guckt man, die findet man cool oder man findet die so, naja, und dann sind die so rum und dann ist es auch vorbei. Ähnlich ist es auch bei der Doku unter dem Helm oder hinter dem Helm. Das ist eine Boba Fett-Doku, die uns so ein bisschen auf das Phänomen Boba Fett vorbereiten soll, weil am 29. Dezember erscheint ja die Boba Fett-Serie und da ist man natürlich schon nochmal zum Schluss des Jahres nochmal richtig, richtig aufgeregt. Freue ich mich auch wahnsinnig krass drauf, muss aber sagen, diese Doku war auch nochmal ganz schön zu sehen, weil sie einfach einen so ein bisschen in die Hand genommen hat und gesagt, Boba Fett war eigentlich immer nur so ein Phänomen. Boba Fett war nie der Laute. Boba Fett war nie die Figur, die krass im Vordergrund stand. Der hat nicht mal viel gesagt. Der hatte 4 oder 5 Sätze. Aber trotzdem wurde Boba Fett über die vielen, vielen Jahre eine der wichtigsten Star Wars-Figuren. Und keiner weiß so richtig, warum. Und der Mythos Boba Fett wurde immer größer und größer und größer. Und ja, jetzt kriegt die Serie endlich, oder jetzt kriegt die Figur endlich die Serie, die sie braucht. Ich meine, er hat schon im Mandalorian viel Platz gehabt, so, aber die Frage ist, man kann dann darüber diskutieren, macht das den Mythos Boba Fett kaputt oder nicht? Mir ist das scheißegal. Der Mythos Boba Fett ist für mich auch nur relativ. Also klar, ist auch immer schön, aber ey, es wurden ja auch 1000 Romane drüber geschrieben und es wurde sich so viel, es gab ein Videospiel zu Boba Fett, also es wurde sich so viel ausgedacht und man hat auch seine Vorgeschichte mit Jango Fett und sowas schon so weit aus, man hat so weit ausgeholt, dass es eigentlich nur Sinn macht, wenn man das Ding jetzt irgendwie nochmal richtig, richtig erzählt. Und ich freue mich da sehr drauf, Book of Boba Fett. Und diese Hinter dem Helm-Doku ist wirklich sweet zu gucken. Geht auch nur 20 Minuten, macht aber mega viel Bock. Schildert nochmal vieles schön. Man kriegt nochmal einen Einblick auch in die Welt des Merchandise oder sowas. Also vieles, was mich interessiert. Ich hätte mir das gerne noch eine Stunde länger angeguckt. Und ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Sind auch noch 2 große Filme online gegangen, nämlich Jungle Cruise und Shang-Chi. Das sind 2 Filme, die wir auch schon besprochen haben. Shang-Chi ist immer noch für mich eine der größte Überraschung des MCUs dieses und auch der letzten Jahre. Ich hatte wirklich eine Menge Spaß mit dem. Also spätestens jetzt solltet ihr den gesehen haben, weil der wirklich, wirklich großartig ist. Und den muss man gesehen haben. Und das ist eine ganz neue Farbe im MCU. Jungle Cruise basiert ja auf dem Ride aus Disneyland und Disney World. Es ist nicht mein Favorite-Film. Ich fand den okay. Ich mag den Start. Ich mag Dwayne The Rock Johnson. Ich mag ich wollte gerade sagen Emma Stone, aber so heißt sie gar nicht. Ich komme mit den ganzen Namen und der Damen durcheinander, aber ihr wisst, wen ich meine. Ich fand den wirklich charming, der hat ein paar ganz gute Momente, aber zum hinten raus wird er mir leider ein bisschen zu müd. Hinten raus wird er mir zu beliebig, da wird er mir zu ideenlos und da ist es einfach nur so ein stinknormaler, allen egaler Action-Abenteuerfilm und das hätte der Film gar nicht sein müssen. Aber so ist es jetzt und hat trotzdem Spaß gemacht und gerade für Ume den mal zu gucken, mega. Das kann ich über den folgenden Film nicht sagen, über den möchte ich ein bisschen ausführlicher reden, denn es ist quasi der Nachfolger von Kevin allein zu Hause, beziehungsweise es gab ja nach den Home Alone Filmen immer mal wieder noch Home Alone Filme. Wir kennen natürlich alle nur Home Alone 1 und 2 mit Macaulay Culkin, der erste in Chicago, der zweite in New York. Den dritten und den vierten habe ich nie gesehen und ich wollte auch eigentlich nie diese Abwandlung sehen, weil sie mir immer irgendwie egal war. Beim fünften war ich aber schon neugierig, weil ich muss mal ganz kurz mir 1-2 Sachen raussuchen. Moment. IMDb. Ja, ich will ja immer den Schauspielern alles richtig machen. Da spielt nämlich ein Junge mit, den ich sehr, 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 sehr mag. Und zwar, das ist der Junge, der Yorkie spielt. Yorkie aus meinem Lieblingsfilm einem meiner Lieblingsfilme 2020. Jojo Rabbit von Taika Waititi inszeniert, der auch mitspielt. Und Home Sweet Home Alone. So, mal gucken, was der für Fan-Ratings hat. IMDb-Bewertung 3,5. Absolut zu Recht, muss man leider sagen. Absolut zu Recht. Genau, Archie Yates spielt Max Mercer. Das ist der Junge, der dieses Mal alleine zu Hause geblieben ist. Und den mag ich eigentlich ganz gern. Und ich mag auch Ellie Kemper, die hier als Pam McKenzie auftritt. Das ist nämlich die Dame aus Unbreakable Kimmy Schmidt. Und Chris Parnell spielt auch noch mit. Und noch ein paar andere Leute, die man schon mal so gesehen hat. Aber am Ende des Tages, nichts davon trägt irgendwas. Und ich werde euch jetzt ganz kurz erklären, warum. Das große Problem ist schon mal der Plot. Weil, ich meine, ihr kennt alle die Geschichte von Kevin allein zu Hause. Familie fährt in den Urlaub, vergisst den kleinen Fratz zu Hause und sagt sich so, ach Mist, komm jetzt gar nicht mehr zurück, blöd gelaufen. Die Mutter nimmt einen Riesenkampf auf sich und in der Zeit, wo er alleine zu Hause ist, kommen 2 Einbrecher vorbei und wissen halt, dass er alleine zu Hause ist und er muss sich gegen sie zur Wehr setzen, was er auf eine Tom und Jerry-artige Gewaltorgie zelebriert, die auf keinen Fall realistisch ist, weil Menschen wären sehr schnell in diesem Film tot. Aber so ist es da. Und der Film ist einer der wichtigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Home Alone bzw. Kevin allein zu Hause ist Kult in allen Hinsichten. Das liegt an Macaulay Culkin, das liegt an den ganzen bekannten Szenen, an der Musik, an den Figuren, die Bösewichte. Also alles ist ja so episch an Home Alone. Also ich meine, das Ding hat ein Lego-Set bekommen jetzt. So viele, viele. Wann war der Film? Vor 31 Jahren? 32 Jahren? Keine Ahnung. Ist lange her. 1990. 31 Jahre ist der Film jetzt her. Und es ist immer noch so ein verdammter Klassiker, ne? Und es macht immer noch so verdammt viel Spaß, den sich anzugucken. Und auch wenn man natürlich weiß, okay, das ist jetzt unrealistisch, das macht keinen Sinn und sowas. Er ist wirklich schön, er ist gut gealtert, er hat einen gewissen Kultstatus, der zweite Teil ebenso. Das sind tolle Filme. So mit einem kleinen Qualitätsunterschied, aber das haben ja meistens Filme in den 80ern, 90ern gehabt, die nochmal einen zweiten Teil machen mussten. Und dafür schlägt er sich sehr wacker und ist den Leuten immer irgendwie gut in Erinnerung geblieben. Und der zweite hat nicht so ein. Die Fallhöhe von 1 zu 2 ist nicht riesig. So ein bisschen da, aber fast nicht spürbar. Ein kleiner Treppensatz, sage ich mal. Und alles, was danach kam, war ja gar nicht mehr von Fallhöhe, weil die Stufe hat ja gar keiner gesehen. Also es war ja wirklich für alle nur so, es geht nochmal weiter. Keine egal, allen scheißegal gewesen. So. Keine Ahnung. Sat 1 kriegt Home Alone 1 und 2 und Vox kriegt morgens um 3 dann nochmal die anderen beiden. Also es ist, ne, so... Die Diskrepanz ist riesig zwischen den zwei Filmen und dem, was danach passiert ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man mit Home Sweet Home Alone, dem neuen Film, so ein bisschen wieder zurück zu altem Glamour will. Also irgendwie will man sich was abholen. Aber Fazit ist jetzt schon, das kann ich schon mal spoilern, dass wir uns in der gleichen Liga bewegen und wahrscheinlich sogar noch drunter von dem Niveau der anderen beiden Filme. Weil nichts da drin irgendwie gut ist. Der Plot ist eine Katastrophe. Wir sehen am Anfang Max mit seiner Mutter, Carol, rumfahren. Sie kommen, geraten irgendwie in so eine Familie rein, die McKenzies, Jeff und Pam McKenzie, die ihr Haus verkaufen müssen mit einem Makler, wollen es nicht so richtig, wollen es auch nicht so richtig ihren Kindern sagen, aber irgendwie haben die ein Geldproblem, der Vater kriegt keinen neuen Job und Max und seine Mutter laufen da ein unter dem Vorwand, dass sie das Haus gucken, sich angucken wollen, aber eigentlich will er nur mal schnell pinkeln gehen. Und deswegen hat sich die Mutter die Ausrede einfallen lassen, ja, wir gucken uns das Haus an und dann kannst du pinkeln gehen. Okay, ja, super Idee, super. Und so wird es dann gehandhabt. Die fahren da dahin und die Familie ist nicht so freundlich, die McKenzies, weil sie auch keine Lust haben, ihr Haus abzugeben und sind so ein bisschen frustriert. Und sie haben so eine Kiste voll mit Puppen da irgendwie stehen, die gerade ausgeräumt wird, während Max auf Klo ist. Und dann kommen sie raus und halten sich über diese Puppen. Und der Vater ist nicht sehr freundlich zu Max und dann geht das Gespräch irgendwie so weiter und eine dieser Puppen verschwindet dann. Eine Puppe mit einem umgedrehten Kopf. Und später finden die dann raus, dass diese Puppe, die auf einmal nicht mehr auffindbar ist und wo sie denken, dass sie Max gestohlen hat, dass die sehr, sehr, sehr viel Geld wert ist und dass die wahrscheinlich die Schulden dieses Mannes so beheben könnten, dass man sagt so, hey, dann müsste ich ja gar nicht mein Haus verkaufen, sondern ich muss nur diese Puppe verkaufen. Also machen sich Pam und Jeff auf die Suche nach Max. Der hat zu Hause Trubel gehabt, die Familie hat Stress geschoben und Max hat sich irgendwie dann ins Auto gesetzt nachts, um zu schlafen, weil ihm alles andere zu laut war. Und dadurch, dass die Familie irgendwie in zwei Fuhren dahin fahren muss, hat keiner so richtig gewusst, wer in welcher Fuhre ist. Es geht nach Tokio und erst in Tokio stellt die Mutter dann fest, am Flughafen, dass Max gar nicht da ist. Aber all das passiert so super unemotional. Es passiert alles ohne Inszenierung. Es werden einfach Sätze gesagt. Es ist schlecht dargestellt. Und auch als Max begreift, dass er zu Hause ist, ist es überhaupt nicht so diese Traurigkeit und dieser Streit und dieser Aufbau, dieser Klimax, den Kevin allein zu Hause hat, sondern es wird einfach alles nur so dahingedatscht. Also man hat immer das Gefühl, einfach nur so ein riesiger Placken wird einem vor die Füße geschissen und ja, okay, da muss ich jetzt reinwarten und es ist wieder egal. Und dann gibt es die kurze Szene, wo er sich so frei fühlt, die auch viel zu drüber ist, wo er viel zu viel macht und wo man sich fragt, wo hat er das alles her und wie geht das alles? Und das fragt man sich bei Kevin allein zu Hause bei ein paar Sachen auch, aber Kevin allein zu Hause hatte auch wahrscheinlich das große Glück, dass er in den 90ern rauskam und dass man in den 90ern sowas viel mehr geduldet hat. Aber auch das liegt einfach, dass auch die Inszenierung von John Hughes einfach natürlich Quatsch. Also die hat ganz viel Freiraum für diesen Quatsch und den hat Home Sweet Home Alone halt überhaupt nicht. Den schafft sich der Regisseur aber auch einfach gar nicht. Also Dan Mazer schafft es in keinster Weise, sich irgendwie da so emotional was aufzubauen oder sich einen Freiraum zu erspielen, sondern erzählt einfach, er hangelt sich ganz schlecht durch diesen Film und schafft es dabei, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wir sehen sehr, sehr viel über die McKenzies. Wir sehen viel zu viel über die McKenzies. Wir kriegen Hintergrundinfos. Wir wissen, dass es denen schlecht geht, dass sie Angst haben, das ihren Kindern zu sagen, dass sie auch noch so ein ganz, dass der Vater auch noch so einen ganz schlimmen Bruder hat, der da noch vorbeikommt mit seiner Frau und seinem Sohn und dass die alle total unfreundlich sind, dass die einfach nur die ganze Zeit leiden und wir bauen emotional in die falsche Richtung mit den falschen Leuten was auf, wenn überhaupt, wenn wir davon reden können. Aber die einzigen, die ihm so ein bisschen leid tun, sind die McKenzies und Max ist ein absolutes Arschloch. Der ist super scheiße. Dem ist auch egal, dass seine Mutter nicht da ist. Man fragt sich auch die ganze Zeit, wie begründet ihr eigentlich die Geschichte mit den Handys? Also WLAN ist doch überall. Warum hat der Kleine kein WLAN? Es wird alles ganz, ganz komisch so mit so einer Halb. Wird das irgendwie, die Sprache war auf Deutsch umgestellt und so aus dem englischen Original. Also ganz komisch wird das alles begründet. Und man kommt nicht so richtig auf den Punkt. Also der hangelt sich sehr, 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 sehr schlecht durch seine eigene Story. Und die McKenzies finden dann irgendwann raus, oder Jeff findet relativ schnell raus, wo die wohnen. Das war eigentlich schon während die da noch zum Flughafen fahren. Und er versucht dann da irgendwie reinzukommen und findet dann auch irgendwann raus, dass Max noch da ist und versucht mit dem zu reden. Und Max behandelt den die ganze Zeit nur scheiße, weil er was missversteht. Und naja, im Endeffekt artet es dann darin aus, dass Pam und Jeff eines Abends da rüberfahren und er das halt weiß, dass sie kommen. Und im Endeffekt geht die ganze Scheiße von Home Alone wieder von vorne los. Leider nur in der, wie sagt man, in der Wish-Variante. Also es ist wirklich, wirklich grauenvoll. Und nichts daran macht Spaß. Es ist viel zu überzogen. Man hat viel zu viel Mitleid mit diesen McKenzies. Man fragt sich die ganze Zeit, müssen die jetzt auf den Sack bekommen? Denen geht's doch eh schon schlecht. Die sind finanziell scheiße aufgestellt. Die sollen ihr Haus verkaufen. Die haben eine dreckige Verwandtschaft. Die Kinder von denen sind nicht besonders freundlich. Jetzt haut noch irgend so ein kleiner, dicker Junge auf die drauf. Ist doch scheiße, so. Und Max hingegen ist einem total egal. Den findet man einfach nur unsympathisch. Und am Ende versucht man das irgendwie so ein bisschen aufzuheben. Also man versucht tatsächlich, dieses Missverständnis aufzudecken und dass die sogar eine emotionale Bindung miteinander aufbauen. Jetzt die Frage, will ich das aber sehen? Will ich eine Verbindung sehen zwischen, also bei Kevin allein so aus, waren die Rollen halt ganz klar definiert. Wir haben die zwei überspitzten, doofen Einbrecher, ja, die feuchten Banditen und wir haben den kleinen, süßen Fratz, der ein bisschen frech ist, aber den trotzdem mag und der, mit dem man Sympathie aufbaut. Wir haben eine Mutter, wir haben einen Vater, so, aber die waren alle ganz klar positioniert. Auch der Mann mit der Schaufel, die Taubenfrau. Das sind natürlich alles sehr ähnliche Figuren immer wieder gewesen, aber man hat die sehr, sehr ähnlich, man hat die gut platziert, die Schachfiguren, um das Ding irgendwie ordentlich durchzuboxen. Und das schafft dieser Film gar nicht. Dieser Film platziert niemanden nirgendwo. Er hat keine geradlinige Story, die man nachvollziehen kann, die man gut findet oder schlecht findet, sondern er ist einfach nur furchtbar erzählt. Er sieht auch nicht schön aus. Er hat keinerlei Punkte, wo ich sage, so, boah, krass, da hat er mich überrascht oder sonst was. Im Gegenteil, er hat Witze mit ich furz dir ins Gesicht und so ein Scheiß. Fand ich einfach alles irgendwie, ich fand alles einfach daran nicht so geil und beziehungsweise absolut furchtbar. Und dass dann auch noch der Bruder, hier, wie heißt er nochmal? Buzz, ja? Der böse, unsympathische Bruder aus dem ersten und zweiten Teil nochmal in der alten Version ausgepackt wird. Also auch der Originalschauspieler Devin Rattray macht das wieder. Der sich aber auch so als dummen Idioten spielt, als so einen unbeholfenen und dicken Polizisten, der sich die ganze Zeit Senf aufs T-Shirt kleckert. Und dann heißen auch die Alarmanlagen irgendwie McAllister und so, weil es halt seit Home Alone anscheinend die McAllister-Anlagen gibt. Man vergewaltigt die ganze Zeit den John Williams-Soundtrack. Also dieser Film hat so kein Fingerspitzengefühl und so keine Liebe und so keine Hingabe für das Thema. Und das ist für das große Spektrum zwischen, also wenn Ghostbusters Afterlife am einen Ende des Spektrums liegt, liegt Home Sweet Home Alone am ganz anderen. Weil man kann ja Ghostbusters Afterlife, und das ist leider momentan immer noch ein Thema, dem kann man viel unterstellen, Retro, bla bla bla, aber man kann dem Film halt nicht sagen, dass der keine Liebe hat und dass der das Thema nicht verstanden hat, weil Jason Reitman hat ganz genau verstanden, was er da macht. Und das fand ich wirklich, wirklich, wirklich so krass an dem Film, dass der sich so bewusst war, wo setze ich Retro-Elemente ein, wo nicht, wie baue ich die ersten 70 Minuten auf, ich baue den Weg für die Kids und so weiter und so fort. Und das macht er so schön, das macht so viel Spaß, dem dabei zuzusehen. Und klar hat er auch seine Fehlerchen. Aber so diese ersten 70 Minuten an Ghostbusters Afterlife zeigen, wie schön man so eine Geschichte erzählen kann, wie man auch so Fanservice einbauen kann, ohne dass er einem die ganze Zeit in die Fresse schlägt. So, sondern dass man einfach sagt, okay, alles macht Sinn. Alles, was ich hier sehe, macht irgendwie Sinn. Fanservice hat sich selten so sinnvoll angefühlt wie in Ghostbusters Afterlife. Home Sweet Home Alone schafft es gar nicht. Home Sweet Home Alone ist einfach nur so, okay, wir holen jetzt immer Buzz dazu. Warum holen wir denn Buzz dazu? Na, da bitte Buzz drin ist. So, es ist genau das gleiche Problem wie Ghostbusters 2016, so mit den Frauen. Es ist das gleiche ständige, wir müssen nochmal das wiederholen, wir müssen da nochmal Fanservice einbauen, damit noch irgendjemand sagt, ha, aber es holt dich halt die ganze Zeit raus. So, das holt dich die ganze Zeit raus, weil immer das Gefühl, okay, nochmal, okay, okay, ja, wir haben es verstanden, ah, okay, ja. Jetzt geht er nochmal in die gleiche Kirche wie damals. Hm, okay, ach, da steht die Krippe, wo sich Kevin damals versteckt hat. Ja, ja, verstehe das. Davon hat der Film unendlich viel und dann auch noch wirklich in einer grauenvollen Geschichte erzählt, mit einem furchtbaren Character-Writing. Niemand ist wirklich sympathisch. Wie gesagt, man baut sogar eher noch eine Verbindung zu den Bösewichten auf, in Anführungsstrichen. Das Kind ist das Arschloch in dem Film. Aber auch das wurde nicht klar genug definiert. Weil hätte der Regisseur gesagt, oh, diesmal ist das Kind das Arschloch und die Bösen, also die Einbrecher sind eigentlich die Guten, dann hätte er auch das klarer schreiben müssen. Aber so, der Film kommt nicht auf den Punkt. Der Film hat keine coolen Elemente, der hat keinen guten Gag. Da wird sich ins Gesicht gefurzt des Ordinärs. Nicht der Tonus, den Kevin allein zu Hause hat, in keinster Weise eingefangen. Es ist ein absolut unstylischer Drecksfilm. Und ich habe den nur geguckt und habe diese Bürde auf mich genommen, damit es euch erspart bleibt. Weil der ist wirklich einfach nur scheißegal geworden. Der ist nicht mal so schlecht, dass man sagt, oh mein Gott, hast du ihn gesehen, der ist so schlecht, der ist so gut deswegen, sondern der ist einfach nur schlecht. Der ist einfach wahnsinnig, das ist wieder so ein richtiger 0 von 10 Film. Deswegen guckt euch den nicht an, ich hab's für euch gemacht und ihr müsst den nicht sehen, glaubt mir. Ich weiß auch nicht, ob ich Ähnliches über Tiger King 2 sagen kann. Darüber reden wir jetzt und am Ende des Tages sind wir alle schlauer, weil ich Tiger King 2, also müssen wir mal vorne anfangen. Letztes Jahr, als die Pandemie losging, kam Tiger King raus. Und Tiger King war so wunderbar absurd, dass wir es alle nicht fassen konnten. Wir haben uns diese Serie angeguckt und haben uns das Leben von Joey Exotic reingezogen und die ganzen seltsamen Figuren, die dort eine Rolle gespielt haben. Doc Ankle, Jeff Lowey und so weiter und so fort. Eine riesige Liste von Leuten, wo wir uns sagen, so wie kann das passieren? Warum ist der denn da drin? Und hä, wieso gibt es denn solche Menschen im echten Leben? Und Joey Exotic war natürlich keine gute Person. Er hat viel, viel schlimme Sachen gemacht. So alles gerade mit den Tieren. Das mit Carol Baskin ist mir fast scheißegal. Aber gerade so alles mit den Tieren, das hat mir immer irgendwie sehr wehgetan. Und das waren auch die Punkte, wo er dann wirklich bei mir Sympathie verspielt hat. Weil er hat durchaus das Potenzial, sich Sympathie bei den ZuschauerInnen zu erschleichen und zu erspielen. Weil er tatsächlich Charisma mitbringt. Und auch das gewisse, die Notwendigkeit an einer gewissen Verrücktheit so. Aber dann gibt's halt Sachen, wo man sagt so, ey Mann, richtig, richtig uncool. Und ne, die Staffel hat ja damit aufgehört, dass Joey Exotic ins Gefängnis musste, beziehungsweise beschreibt halt seinen Weg ins Gefängnis, warum er dort ist. Dass er angeblich einen versuchten Mord an Carol Baskin geplant hat. Mit einem Killer, den man auf sie angesetzt hat. Und in dieser Staffel soll es so ein bisschen darum gehen, ob Joey Exotic wirklich eigentlich schuldig ist. Und man macht sozusagen eine zweite Staffel über ihn. Ja, man möchte so ein bisschen der Geschichte nachgehen, was ist da eigentlich dran? Sitzt da zu Unrecht oder zu Recht im Knast? Welche Rolle spielt Jeff Lowey? Was ist eigentlich mit Don, dem Mann, dem verschwundenen Mann von Carol Baskin, über den es in der ersten Staffel Sachen gab. Und man arbeitet so verschiedene Punkte ab, die in der ersten Staffel funktioniert haben, die auch in der zweiten Staffel noch funktionieren könnten und wo man auch rankommt, weil die Leute noch leben oder weil sie nicht im Kittchen sitzen. Und arbeitet so ein bisschen die Zeit auf nach dem Hype und wie es auch Carol Baskin ging und sowas. Und nee, das große Problem ist, Joey Exotic fehlt halt. Also Joey Exotic wird zwar immer zugeschaltet über so, man hat den, das sind so wahrscheinlich die besten Momente, wenn man ihn reden hört und wenn er so ein bisschen seine Sicht der Dinge erzählt, weil er halt einfach ein wirrer Geist ist, der da irgendwie versucht so rauszukommen aus der Geschichte und wenn er dann auch sagt, irgendwie Präsident Trump, der zu der Zeitpunkt, als man gedreht hat, noch Präsident war, soll ihn irgendwie freisprechen und sowas und dann auch sogar diese Leute da rumstehen, während dieser Ansturm aufs Kapitol Anfang des Jahres war und dann schnell abgezogen sind, weil sie dann doch nichts damit zu tun haben wollten, die ihn da frei haben wollten und seinen Freispruch einfordern wollten. Das ist eine sehr, 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 sehr weirder Einstieg und ein düsterer Einstieg und das ist, glaube ich, die Farbe dieser Staffel ist sehr, sehr düster. Tiger King 2 ist eine ganz düstere Staffel, die den ganzen Witz und den Glamour verloren hat und die nur noch vor ekelhaftem Wahnsinn und Größenwahnsinn und unsympathischen Figuren trotzt. Und deswegen macht die Staffel schon mal vom Prinzip her keinen Spaß. Sie hat aber auch ein großes Problem, dass sie nicht auf den Punkt kommt. Zum Beispiel die ganze Geschichte rund um Don und Carol Baskin kommt nicht auf den Punkt. Wir lernen im Endeffekt nur in der zweiten oder dritten Folge, dass Don eigentlich auch ein unsympathisches Arschloch war, dass man den eigentlich auch nicht vermissen sollte. Also scheißegal, ob Carol Baskin den umgebracht hat oder nicht, ob die den in ihre Tiger verfüttert oder nicht. Er hat es eh verdient, weil er ein Kinderficker war und weil er ein Arschloch ist und weil er die ganze Zeit seine Frau betrogen hat und weil er die ganze Zeit nach Mexiko abgehauen ist, um irgendwelche Leute zu vögeln und nach Kuba ist er abgehauen, sorry. Der die ganze Zeit nach Kuba abgehauen ist. Das war ein richtiger Drecksack, dieser Typ. Hat die ganze Zeit irgendwelches Geld in irgendwelchen Koffern rübergeschleust und hat sonst irgendwas gemacht. Richtig unmöglich. Kerl, scheißegal, ob der tot ist oder nicht, war ein richtiger Drecksack. Das ist das, was uns die Staffel sagt, so. Den braucht er auch nicht vermissen, so. Dann lernen wir noch die bescheuerten Kinder von dem kennen, die wir in der ersten Staffel noch ein bisschen mehr mitleidet haben, wo wir auch merken, die haben auch alle einen Dachschaden, die holen irgendeinen so verrückten Anwalt da rein, der dann später aber der Anwalt von Joey Exotic wird, weil sie den austauschen gegen so einen komischen Prediger, der dann irgendwie da sitzt, der Prediger, der dann irgendwie so seine Hände auf den Boden legt und sagt, da hinten liegt ein Stückchen Hühnchen auf dem Boden. Also es ist komplette Scheiße, so. Und natürlich erzeugt es immer wieder absurde Momente, aber diese Staffel kommt nicht wirklich, wirklich weiter. So, also sie bringt uns überhaupt nicht weiter und sie zeigt eigentlich nur, sie versucht krampfhaft, und das ist, glaube ich, das große Problem, das hat die erste Staffel nicht gehabt. Diese erste Staffel hat so wahnsinnig leicht gehabt, uns zu überzeugen, weil einfach wir gar nicht glauben konnten, was wir da sehen. Tiger King 1 war so, was passiert da? Und immer wenn wir dachten, nee, kam noch mal einer und war so, was ist denn er jetzt? Was will er? Wer ist denn Doc Enkel? Warum ist denn das ein Sextierguru? Was? So, und du hattest die ganze Zeit solche Dinge. Und diese Momente sind in der zweiten Staffel deutlich rarer und deutlich düsterer. Also gerade Jeff Lowey hat einen riesen Anteil in dieser Doku. Und Jeff Lowey ist neben Carol Baskin eine der ekelhaftesten Figuren in der gesamten Staffel gewesen, in der ersten. So, und da ist es auch in der zweiten. Man hasst den einfach nur. Man hasst seine dämliche Freundin. Sie sind einfach die ganze Zeit, sie sind viel zu viel da. So, sie kommen zwar nicht gut weg, aber sie sind trotzdem Trottel und sie sind vor allem Opportunisten. Genauso wie der Jetski-Guy. So, alle sind einfach nur dumme Arschlöcher. Man guckt einfach nur vielen, vielen dummen Arschlöchern zu, die richtig dumme Sachen machen. Dann gibt es noch diesen Tim. Oh, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Aber dann gibt es noch so einen Tim. Und das ist wirklich der aller Schlimmste. Das ist eine ganz unangenehme, grauenvolle Person, die, wo man sich gar nicht vorstellen will, was der alles mit Tieren gemacht hat, weil sie das da irgendwie so beschreiben, was er mit den Tigern gemacht hat, wie der irgendwelche Tiere hat in irgendwelchen Autos verrecken lassen und so weiter und so fort, weil er zu blöd war, die Klimaanlage anzumachen, weil er lieber nachts irgendwo bei einer Frau vögeln war und die Tiere in den Bus gelassen hat und da sind da 30 Tiere verreckt in der Hitze, so. So ein Arschloch, so. Und so Leute sehen wir die ganze Zeit aneinandergereiht, die sich die ganze Zeit alle hassen, die sich gegenseitig ausspielen, die sich gegenseitig verraten und alles kommt nicht so richtig auf den Punkt. Und deswegen hat die Staffel, die hinterlässt so einen ganz düsteren, ekligen Beigeschmack. So, wir haben, es fehlt so irgendwie so ein bisschen eine Sympathie, es fehlt sich so, fühlt so ein bisschen so dieses, der rote Faden, wo geht's jetzt eigentlich hin? Na klar, irgendwie soll man so den Freispruch von Joe Exotic bewirken und am Ende gibt's vielleicht sogar eine Lösung, aber von der wir nicht wissen, wie sie eigentlich ist, weil sie noch gerade in Verhandlungen ist. Und man fragt sich so, was habe ich jetzt eigentlich gerade gesehen? Ja, es sind alles wirklich Wichser. Das wurde, war in der ersten Staffel mir zwar klar, aber die zweite Staffel hat mir das nochmal bestätigt. Ja, das sind alles richtige Arschlöcher. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Und jetzt? Ah, okay, vorbei, gut. Das ist das Problem von Tiger King 2. Ich würde nicht sagen, dass man sich's nicht angucken kann, weil gerade wenn man die erste Staffel mochte und wenn man auch irgendwie so ein bisschen den Trash-Faktor dahinter nochmal sehen möchte und nochmal erleben möchte, dann macht es schon Sinn, sich die zweite Staffel anzugucken. Ich will nicht davon abraten, aber es ist bei weitem nicht dieses Phänomen, das die erste Staffel war, sondern es ist eigentlich nur noch so, dass das erste war so der bunt gefüllte Pool des Wahnsinns und jetzt ist das Wasser abgelassen. Wir sehen einfach nur noch ekelhaften Schmutz und Knochen und es ist einfach nur noch ekelhaft. Und selbst wenn es eine dritte Staffel geben sollte, in der Joey Exotic wieder rauskommt, was soll passieren? Dann wird er nicht gleich wieder 5000 wilde Geschichten erlebt haben. So. Es wirkt alles ein bisschen auf Krampf. Ich meine, es ist eine der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten gewesen. Klar, dass da eine zweite Staffel irgendwie her musste. Klar, dass man das Thema Tiger King noch irgendwie füttern wollte. Aber am Ende des Tages, war halt alles, was irgendwie witzig und Glamour war und was irgendwie noch ein bisschen Sympathie hatte in der ersten, und die zweite ist einfach nur noch, ja, das Problem ist halt, wir sind in einer Zeit, wo gerade so viel, ich meine, wir gehen ans Internet und wir sind schon bei popkulturellen Themen, ja, haben wir schon sehr, sehr viele Arschlöcher, haben wir schon oft drüber geredet, ja, du kannst nicht sagen, ich fand den Film gut, ohne dass irgendjemand sagt, nein, oder dass du sagst, ich habe mein Lego-Set gekauft und dann kommt, warum, das kostet voll viel Geld, ich kauf mir das nicht, ja, das kaufst du doch einfach nicht, Alter. So, das ist ja das, was du die ganze Zeit hast. Das hast du ununterbrochen. Okay. Aber es ist ja so, dass das nervt schon alles, ja? Wir haben da die Arschlöcher, dann haben wir natürlich die ganzen Querdenker. Wir haben die ganzen Impfgegner. Wir haben das große Problem dieser Aufteilung von Menschen, die irgendwie noch einigermaßen bei Verstand sind, und die, die es anscheinend gar nicht mehr sind und die nach Science Fiction im Leben suchen und irgendwie wahnsinnig werden wollen mit aller Macht und sich gegen was wehren, weil sie meinen, irgendwas wo drin zu sehen, wo nichts ist. Und wir haben die ganze Zeit damit zu tun. Und jetzt vierte Welle, ne, die einen Leute sind geimpft, wir haben eine richtige Zweiklassengesellschaft momentan. In Rotterdam waren jetzt Proteste, in Wien waren jetzt Proteste und so weiter und so fort. Es ist richtig was los auf den Straßen. Die Leute sind richtig pisst. Es ist überall schlechte Stimmung. Es geraten ständig Leute aneinander in den verschiedensten Situationen. Es fängt schon im Kino an, in der Supermarktkasse, und geht hoch bis in die Politik und Internet, wo Hassprediger ihren Scheiß raushauen. Und da in dieser Zeit, ne, noch mit so einer Serie zu kommen, wo noch mehr Arschlöcher sind, ey, keine Ahnung, wie gut das für die eigene Seele und für das eigene Seelenbefinden ist. Deswegen würde ich sagen, ey, man kann das gucken, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass es wirklich nur noch Arschlöchern zuschauen ist. Und ich muss genug Arschlöchern zuschauen. Und deswegen, ich würde sagen, Tiger King 2 hätte man sich sparen können. Es war in seiner Grundidee bestimmt ganz nett, aber dafür passiert so wenig, was auf den Punkt kommt, und dafür ist es einfach noch zu krass unsympathisch. Und der Kultfaktor, den das Ding mal hatte beim ersten Mal, der auch wahrscheinlich zu doll war, weil wir immer noch von jemand wirklich, von einem großen Joe Exotic, muss man nicht verromantisieren, das ist ein Drecksack. So, ne? Aber der hat halt irgendwas, der hat halt irgendwie Charisma, und das fehlt halt in der zweiten Staffel komplett. Und das merkt man ganz, ganz doll. Und jetzt bleibt einfach nur noch die Wichse überall hängen. Und das ist halt nichts. Und deswegen, keine Ahnung. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst es nicht gesehen haben. Guckt lieber nochmal die erste Staffel. Oder guckt was Schönes wie Only Murders in the Building oder Star Wars Visions oder geht in Ghostbusters Afterlife. Ja, macht irgendwie sowas Schönes. Macht es. Nun gut, meine Lieben. Das soll es gewesen sein für heute. Ja, heute nicht so viel Lob. Ein bisschen Lob, aber auch ein bisschen Kritik. Und manchmal muss man auch Sachen scheiße finden, damit man die guten Sachen auch mehr wertzuschätzen weiß. Also deswegen, mal schauen, wo wir in 2 Wochen dann sind, was dann wieder alles released ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das war die Man Cave für heute, meine Lieben. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen, wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Fühlt euch umarmt, auch ein bisschen auf die Stirn geküsst. Und jetzt erstmal Feierabend. Das war die Man Cave für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao-si.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.